Guten Morgen. Ich glaube, jeder von uns hatte doch bestimmt schon mal diese Situation. Man sitzt am PC oder am Laptop und plötzlich geht überhaupt nichts mehr. Man versucht irgendwie den Fehler zu finden, alles ist langsam, das Programm ist abgestürzt, aber man kriegt es auch nicht hin, irgendwie das Problem zu beheben, weil nicht mehr die Maus mehr sich bewegt auf den sogenannten Task Manager, da kommt man auch schon lange nicht mehr drauf und es geht überhaupt nichts mehr. Und dann ist man dankbar für diesen einen Knopf, wo man weiß, wenn ich da jetzt drauf drücke, gibt es einen Neustart. Dann fährt der PC nochmal neu hoch und dann ist das Problem wahrscheinlich schon vorbei. Vielleicht bist du heute hier und wünschst dir, du könntest auf so einen Neustartknopf in deinem Leben mal gerade drücken. Irgendwie mal das Alte hinter dir lassen. Nochmal neu starten, frisch, neu, irgendwie beginnen. Vielleicht bist du in dieses Jahr auch mit diesen Gedanken reingegangen. Diesen Wunsch nach Veränderung, nach etwas Neuem, nach irgendwie das Alte irgendwie mal ablegen. Vielleicht stehst du aber jetzt schon nach 9 Tagen in diesem Jahr an dem Punkt, wo du sagst, boah, ob ich das schaffe, dieses Jahr wirklich anders zu leben. Die ersten guten Vorsätze mussten schon dran glauben. Es ist so schwer, anders zu leben. Vielleicht wünschst du dir einen Neuanfang. Und ich möchte dir heute zeigen, dass in und durch Jesus Christus ein echter Neuanfang möglich ist, etwas wirklich neu werden kann. Und ich möchte euch einladen, einen solchen Neuanfang heute zu erleben, wenn das in deinem Leben heute dran ist. Der Bibeltext, den wir heute durchgehen wollen, kommt aus Epheser 4, die Verse 17 bis 32. Und der erste Punkt und auch die ersten Verse drehen sich um das, was wir hinter uns lassen sollen, mein altes Ich. Lesen wir zunächst Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. Der Text beginnt hier mit einer Aufforderung. Wandelt nicht mehr so. Wandelt nicht mehr, wie die Nationen wandeln. Wenn vom Wandel die Rede ist, dann geht es immer um einen Lebenswandel oder einen Lebensstil, den wir haben. Die Epheser sollen also ganz praktisch nicht mehr so leben, wie die Menschen um sie herum, die Nationen. Die Nationen sind nämlich im Grunde alle Völker, außer Israel, die sogenannten Heiden. Aber Moment, die Epheser, zu denen Paulus hier schreibt, das waren doch selber eigentlich alles Heiden. Warum sollen sie anders leben? Sie sind doch von den Nationen. Etwas hat sich geändert in ihrem Leben. Etwas in ihrem Leben hat sich so radikal verändert, dass Paulus ihnen nun sagt, lebt nicht mehr so wie die Nation. Lebt nicht mehr wie die Menschen um euch herum. Sie sind zwar von ihrer körperlichen Abstammung her von den Nationen, aber ihr inneres Wesen hat sich so sehr verändert, dass sie anders leben sollen. Sie haben einen Neuanfang erlebt. Sie sind nicht mehr die, die sie einmal waren und deshalb sollen sie nicht mehr leben, wie sie einmal gelebt haben. Das ist ihr altes Ich. Ihr altes Leben, das liegt hinter ihnen. Und deshalb ruft er sie auf, wandelt so nicht mehr. Legt euer altes Leben ab. Paulus fordert auch uns heute auf, nicht mehr so zu leben, wie es die Menschen um uns herum tun, die ohne Gott sind. Er ruft uns auf, unser altes Leben, bevor wir Gott kannten, abzulegen, es hinter uns zu lassen. Dieses alte Leben ist vorbei, wandelt so nicht mehr. Wie unser altes Ich aussah und auf welche Weise viele Menschen leider heute auch immer noch leben, das beschreibt Paulus dann sehr eindrücklich in den nächsten Versen. Wir müssen hier bedenken, bevor wir es lesen, dass Paulus im Grunde den typischen heidnischen Lebenswandel beschreibt. Es ist im Grunde eine Verallgemeinerung und es beschreibt ja, das Leben eines Nichtchristen einer recht extremen Art und Weise. Nicht jeder Mensch, der ohne Gott lebt, lebt vielleicht in jedem Punkt so extrem, wie es sich gleich hier anhört. Aber es zeigt dennoch die grundsätzliche Haltung, den grundsätzlichen Zustand, den ein Mensch, der ohne Gott ist, leider hat. Lesen wir die Verse 17 und 18. Dies nun sage und bezeuge ich dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Der Zustand der Menschen, die Gott nicht kennen, ist dramatisch. Ihr Sinn, ihr Denken ist von Nichtigkeit bestimmt. Deshalb stellen sich so viele Menschen in unserer Welt immer wieder diese Sinnfrage. Wofür bin ich eigentlich? Was macht Sinn im Leben? Warum lebe ich? Wo finde ich Hoffnung? Wo finde ich Sicherheit? Was bleibt eigentlich nach meinem Tod? Woher kommen wir? Alles fühlt sich bei genauerem Nachdenken irgendwie sinnlos, nichtig an, weil alles vergänglich ist. Viele von uns, die an ihr altes Leben zurückdenken, kennen dieses Gefühl vielleicht noch, diesen Zustand zu haben, wo sich einfach alles sinnlos anfühlt. Menschen, die ohne Gott sind, tappen, so sagt der Text, im Dunkeln, wenn sie versuchen, diese Fragen zu beantworten, weil ihr Verstand verdunkelt ist. Die großen Fragen des Lebens lassen sich nämlich nicht ohne Gott zufriedenstellend beantworten. Und hier ist das eigentliche Problem, das der Text auch klar benennt. Sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Sie sind von der Quelle des ewigen Lebens getrennt von Gott selbst. Und weil sie das nicht haben, was als einziges ewig hält, ist alles andere in ihrem Leben in Anbetracht der Ewigkeit sinnlos. Der Grund dafür, das sind zwei Dinge, die hier genannt werden in Vers 18, warum sie in diesem Zustand sind. Unwissenheit und ein verstocktes Herz. In gewisser Weise wissen gottlose Menschen gar nicht, was sie tun. In Apostelgeschichte 3, Vers 17 wird sogar angedeutet, dass die Juden in Unwissenheit Jesus gekreuzigt haben. Aber diese Unwissenheit, und das ist wichtig, ist keine unschuldige Unwissenheit. Schaut mal, was in Römer 1, Vers 20 steht. Da heißt es, seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Diese Unwissenheit ist eine bewusste Ignoranz dessen, was in der Schöpfung und was in Gottes Wort schon offenbart ist. Sie haben harte Herzen, die nicht offen für Gott sind, weil sie sich von Gott abgewandt und sein Wort missachtet haben. Und eben deshalb wissen sie auch nicht, dass sie sich mit ihrem Leben auf eine Klippe zu bewegen. Das ist der Zustand der Menschen, die ohne Gott sind. Und es ist gleichzeitig der alte Mensch, der jeder hier im Raum mal war. Auch wir Christen waren genau in diesem Zustand. Wir waren kein bisschen besser. Und ich stehe hier nicht und schaue auf euch von oben herab, wenn ihr euch selbst vielleicht noch entfernt von Gott seht. Ich war genau wie ihr. Ich war in diesem gleichen Zustand. Wir saßen alle im gleichen Boot. Und dass ich heute hier sagen kann, dass ich davon befreit bin, ist nicht meine Leistung, sondern die Leistung von Jesus Christus, was wir gleich noch ganz deutlich sehen werden. Und ich möchte euch gerne diese Wahrheit ganz offen und ehrlich sagen, weil es notwendig ist für einen Neuanfang. Das tut Paulus hier auch. Und Paulus beschreibt jetzt ganz konkret, was der Lebensstil ist, den diese Menschen leider dann auch folgerichtig haben. Vers 19. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Wer ich bin, meine Identität, hat immer Auswirkungen auf mein Leben. Es wirkt sich immer darauf aus. Es zeigt sich immer in meinem Leben. Und so auch hier. Es sind drei Dinge, die das Handeln des Gottlosen prägen. Ausschweifung, Unreinheit und Gier. Wer ohne Gott lebt, gibt sich selbst der Ausschweifung hin, heißt es hier. In Ausschweifung zu leben, das bedeutet, keine Grenzen zu kennen. Keine Sorge vor Konsequenzen von Gott oder von anderen Menschen, was sie vielleicht denken könnten. Es beinhaltet Sünde offen und ohne jegliche Scham zu tun. Und sehen wir gerade nicht das auch in unserer Welt mehr oder weniger vertreten? Sich bei Feiern mit Alkohol zu betrinken, ist völlig toleriert und wird vielleicht noch belächelt und mit lustigen Kommentaren kommentiert. Das Ausleben der Sexualität wird aufs Übelste pervertiert und in sozialen Medien auch noch zur Schau gestellt. Ein ungeborenes Kind durch Abtreibung umzubringen, ist völlig normal und wird teilweise gut geheißen. Und wenn man dann den Menschen die gottgegebenen Grenzen moralischen Handelns aufzeigt, dann wird man eventuell sogar noch beschimpft, weil man diskriminierend ist. Die Menschen wollen keine Grenzen für ihr Handeln haben und sie wollen erst recht keinen prüden Gott haben, der ihnen den Spaß verdirbt. Das ist die grundsätzliche Richtung des Lebens eines Menschen, der ohne Gott ist. Aber nicht nur das, was an Unreinheit, also Sünde getan wird, ist ohne Grenzen, sondern auch die Menge dessen, was getan wird, kennt keine Grenzen. Sie ist geprägt, das ganze Leben ist geprägt von Gier. Man will immer mehr haben, immer mehr. Es reicht nie aus. Man ist auf der Suche nach Glück. Man ist auf der Suche nach etwas, was vielleicht mal wirkliche Befriedigung gibt. Aber gerade wenn man meint, man hat es, zeigt sich ganz schnell, dass das Glück wieder weg ist. Es reicht nicht aus. Manch einer hier kennt diese Suche nach Glück, nach Befriedigung und ist nicht fündig geworden, bis man Jesus gefunden hat. Bei diesen Menschen steht leider noch das Bedürfnis im Mittelpunkt, dass ich bekomme, was ich will. Mein Bedürfnis muss gestillt werden. Ich möchte, ich. Und das wird dann vielleicht in ganz schönen Sprüchen verpackt, die sich richtig anhören, oder? Hauptsache, du bist glücklich. Oder wenn es sich richtig anfühlt, wenn es dir gut tut, dann muss es doch richtig sein, oder? Nein, das ist nicht wahr. Der Egoismus ist in unserer Welt hoch im Kurs. Die Eigenliebe schlägt die Liebe zum Mitmenschen. Warum ist das so? Warum bewegt sich ein Mensch, der ohne Gott lebt, in diese Richtung? Und kann man das wirklich so pauschal sagen, dass das so ist? Gibt es nicht viele Menschen, die so viel Gutes tun, obwohl sie völlig ohne Gott leben? Wisst ihr, es ist wie mit einer schönen Blume oder einer Pflanze auf einem Feld. Ich habe euch ein Bild davon mal mitgebracht. Aber ihr merkt, irgendwas stimmt auch nicht da. Wisst ihr, in dem Moment, in dem ihr sie abschneidet, diese Blume, und von ihrer Wurzel trennt, ist sie doch im Grunde tot. Sie sieht nicht aus, als wäre sie schon im Tode geweiht, aber wir wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Trennung von ihrer Wurzel ihr Aussehen beeinflusst. Erst verliert der Stiel an Stabilität, dann fallen einige Blütenblätter, irgendwann verwelkt die Blume immer mehr. Wir können mit Wasser versuchen, den Prozess ein wenig aufzuhalten und zu verlangsamen, aber der Tod, der ist vorprogrammiert. Ein Mensch, der von Gott getrennt ist, entfremdet von Gott und seinem Leben, ist nicht nur dem ewigen Tode geweiht, sondern wird auch immer ein Leben leben, das mehr oder weniger diesen Zustand schon in dieser Welt offenbart. Meine Frage an dich ist, wo stehst du? Stehst du Gott und seinem Leben nah? Kennst du ihn? Hast du Rettung erlebt von Christus? Oder weißt du in deinem Herzen, eigentlich bist du Gott noch fremd? Du hast nie diesen Schritt hin zu Gott gemacht. Vielleicht bist du heute hier, vielleicht auch zu Gast, vielleicht per Livestream zugeschaltet, hörst das Ganze mit und denkst dir, warum greift er mich hier so persönlich an mit solchen Aussagen? Weißt du, diese Beschreibung traf auf mich ganz genauso zu. Christus hat mich davon gerettet. Und deshalb wollen wir bezeugen, es gibt Rettung. Es gibt die Möglichkeit für einen Neuanfang. Und ich weiß, es ist keine einfache Botschaft, aber es ist notwendig, diese Botschaft zu hören für einen echten Neuanfang. Weil ein Neuanfang bedeutet auch immer, dass man weiß, etwas muss sich ändern in meinem Leben. Vielleicht stellst du dir auch diese Fragen nach dem Sinn des Lebens. Du suchst Hoffnung, du suchst nach etwas, was Sinn macht. Alles fühlt sich irgendwie nichtig an. Erinnert ihr euch noch an letzte Woche, wo Max dieses Zeugnis erzählt hat? Er hat genau diese Worte verwendet und gesagt, alles fühlte sich so nichtig an. Wofür lebe ich? Vielleicht kennst du diese Gedanken. Sie plagen dich. Vielleicht hast du diesen anderen Punkt aber auch in dir erkannt. Du lebst dein Leben für dich. Du suchst überall Glück, du suchst überall Befriedigung. Aber merkst, nirgendwo ist es zu finden. Kommt zu Kreuz. Bei Jesus ist ein Neuanfang möglich. Bei Jesus ist ewiges Glück, ewiges Leben zu finden. Etwas muss sich ändern in deinem Leben. Es wird Zeit für einen Neuanfang. Zuallererst richtet sich dieser Text aber eigentlich an die Christen, die diesem alten Leben schon längst und ihrem alten Ich den Rücken gekehrt haben. Die Aufforderung lautet, leb so nicht mehr. Das impliziert leider auch, dass wir Christen manchmal in diese alten Verhaltensmuster reinrutschen. Das ist wie bei einem Jetlag, wenn man bei einem Flug mehrere Zeitzonen überquert, dann wirkt irgendwie das Leben in der alten Zeitzone immer noch nach in Form von Müdigkeit. Manchmal ist es im echten Leben auch so, dass unser altes Ich noch so ein bisschen nachwirkt und wir vielleicht noch Kampf haben mit Sünde. Das kennen wir alle. Aber die Frage ist, suhlst du dich vielleicht wirklich wieder im Dreck deines alten Lebens und steckst da wieder voll drin? Gibt es konkret Sünde in deinem Leben, in der du lebst? Und ich rede hier nicht von dem einmaligen Ausrutscher, so nenne ich es mal, oder der versehentlichen Sünde. Ich spreche von einem Verhaltensmuster, einer bewussten Entscheidung für einen Lebensstil in Sünde. Die Sexualität ist sicher eins der größten Felder, auf dem wir Christen angegriffen sind. Und es ist wahrscheinlich eins der Themen, die Paulus im Sinn hatte, als er von Ausschweifung sprach. Lebst du vielleicht ein Doppelleben im Verborgenen? Ist dein altes Leben immer noch irgendwie präsent bei dir oder wieder präsent? Vielleicht die Sucht nach Pornografie, Besuche im Bordell, dem Ehepartner fremdgehen, das ist Dreck, in dem du dich vielleicht suhlst. Oder habt ihr als Paar Sex vor der Ehe, lebt sogar zusammen, obwohl euch klar ist, dass es gar nicht Gottes Wille ist. Ihr wisst, was Sache ist. Ich will dich heute ermutigen und auffordern, wie es der Text tut. Wandle so nicht mehr. Kehrt um von diesem Weg. Macht einen radikalen Schritt, einen radikalen Cut mit der Sünde. Lebt so nicht mehr, denn das ist euer altes Ich. Komm zum Herrn und mach deinen Neuanfang. Leg die Sünde ab vor dem Kreuz. Vielleicht bist du aber auch in ganz anderen Süchten oder Sünden, die dich beladen. Vielleicht ist unkontrollierter Alkoholkonsum, Sucht nach Anerkennung in Social-Media-Plattformen oder auch so im sozialen Miteinander. Vielleicht auch exzessives Zocken am Computer jeden Abend und Nacht und die Familie wartet alleine darauf, dass der Vater kommt. Oder Gier nach immer mehr materiellen Dingen. Vielleicht Geld, Kleidung. Die Sünde kennt so viele Formen. Ich könnte hier gar nicht alles aufzählen. Ich muss es auch nicht. Weil wenn du einen Punkt hast in deinem Leben, wo du als Christ ganz genau weißt, ich suche mich da wieder im Dreck meines alten Lebens, dann brauche ich dir nicht erzählen, welche Punkte es noch gibt. Du weißt das wahrscheinlich selbst. Und wenn du hier sitzt und genau das gerade bei dir innerlich erkennst, rufe ich dich nochmal auf. Mach heute einen Neuanfang. Brich mit deinem alten Leben und wandle so nicht mehr. Jetzt könntest du berechtigterweise fragen, Moment mal, Daniel, wie schaffe ich das konkret? Ich habe es versucht. Ich habe schon so oft versucht, mein altes Ich hinter mir zu lassen. Dieses alte Leben, das quält mich. Wie komme ich davon los? Unser Bibeltext lässt uns hier nicht im Dunkeln. Wie gut, oder? Ein Schlüssel zu einem erneuerten Lebenswandel, zu einem neuen Leben und auch zu einem Neuanfang ist, dass wir erkennen, welche Identität wir in Christus haben. Denn wer wir sind, verändert, wie wir leben. Das ist der nächste Punkt. Völlige Erneuerung. Wir lesen zunächst die Verse 20 und 21. Da heißt es, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Liebe Epheser, so habt ihr ihn nicht kennengelernt. Diese Art und Weise, wie eben beschrieben, das ist nicht das, was ihr von Jesus gelernt habt. Diese Art zu leben ist nicht die Art, die Jesus euch vorgelebt hat. Erinnert euch wieder an das, was euch gelehrt wurde. Erinnert euch an die Grundlagen, an die Basics des Evangeliums. Wenn wir ein verändertes Leben leben wollen, müssen wir uns jetzt heute mal wieder daran erinnern, was ist unsere Identität? Was ist die Grundlage des Evangeliums? Was hat Christus in unserem Leben getan? Und daran erinnern uns jetzt die Verse 22 bis 24 ganz deutlich. Da heißt es, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus nennt hier drei Aspekte eines echten Neuanfangs. Erstens das Ablegen des alten Ichs, zweitens die Erneuerung meines Inneren und drittens das Anziehen des neuen Menschen, des neuen Ichs. Wir schauen uns zunächst den ersten und den dritten Punkt davon an, weil sie gedanklich auch irgendwie zusammengehören. Also in Vers 22 heißt es, dass wir den alten Menschen abgelegt haben. Und in 24 heißt es, dass wir den neuen Menschen angezogen haben. Diese Worte ablegen und anziehen werden auch verwendet, um von Kleidungsstücken zu sprechen, die man ablegt, die man auszieht oder auch anzieht. Wir wurden als Christen also neu eingekleidet. Unsere Kleidung ist völlig neu. Das ist wie bei einem Gefängnisinsassen. Er trägt diese markante, direkt erkennbare Kleidung und man weiß sofort, das ist ein Sträfling, das ist ein Gefangener. Aber in dem Moment, in dem er freigelassen wird, wird ihm neue Kleidung ausgehändigt, die anzeigt, dieser Mann ist frei. Er ist befreit. Er ist nicht mehr gefangen. So haben wir als Christen auch unser altes Ich, den an die Sünde gefangenen Menschen abgelegt. Wir haben ihn ausgezogen. Aber nicht wir haben das geschafft. Nicht wir haben den alten Menschen abgelegt und den neuen angezogen. Das sind passive Verben. Sie zeigen an, da ist etwas an uns, in uns, durch jemand anderen passiert. Und das war Christus. Durch das, was er getan hat, konnten wir den alten Menschen ablegen. Er hat es in uns gewirkt, dass wir ihn ablegen und etwas Neues wieder anziehen können. Schaut mal auf Römer 6, Vers 6. Da heißt es, wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen, unser Lebenswandel unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Seht ihr hier die Verbindung von Identität und Leben? Unwirksam gemacht, damit wir so nicht mehr leben. Deshalb haben wir eine neue Identität, unser altes Ich gekreuzigt worden. Und deshalb können wir auch den neuen Menschen anziehen, der befreit ist von der Sünde und ihrer Macht, von der Sünde und ihren Folgen. Wir sind ein neuer Mensch, der laut 24 der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. In Christus sind wir ein neuer Mensch geworden, eine neue Schöpfung, der sich durch Gerechtigkeit und der sich durch Heiligkeit auszeichnet. Galater 3, Vers 27 sagt uns, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, also wir alle, die ihr Christen seid, ihr habt Christus angezogen. Das ist die neue Kleidung, die wir tragen. Es ist das gerechte, völlig reine, völlig heilige Kleid von Christus. Seine Gerechtigkeit wurde uns übergestülpt. Wir sind ein neuer Mensch, wir tragen neue Kleidung. Das ist deine Identität, wenn du Christ bist. Und es ist so wichtig, dass wir uns heute daran erinnern. Dass wir uns erinnern, wer wir sind, durch das, was Jesus für uns getan hat. Durch Christus sind wir eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr der alte Sünder. Du bist befreit von der Macht der Sünde. Weil manche Übersetzungen hier aber diese Verse etwas unterschiedlich übersetzen, muss ich hier auf eine wichtige Frage eingehen. Sollen wir als Menschen immer wieder den alten Menschen ausziehen und immer wieder den neuen Menschen anziehen? Zum Beispiel als täglicher Prozess, sage ich mal. Oder haben wir den alten Menschen ausgezogen, ein für alle Mal, haben ihn abgelegt und haben den neuen Menschen angezogen bei unserer Umkehr zu Christus? Ich gehe davon aus, dass Letzteres gemeint sein muss und dass es eine Feststellung ist, so wie es die Elberfelder Übersetzung ja hier auch übersetzt. Dafür sprechen zum einen viele Parallelstellen, wie zum Beispiel Römer 6, Vers 6. Der alte Mensch in uns ist mit Christus gekreuzigt. Er ist gestorben. Wir müssen ihn nicht jeden Tag aufs Neue neu kreuzigen. Aber auch, dass Paulus hier in den Versen 22 bis 24 die Verben mit unterschiedlichen Zeitformen verwendet, deutet auch darauf hin. Denn wir haben hier drei Verben. Wir haben das Ablegen, wir haben das Anziehen und dann haben wir noch in Vers 23 dieses Erneuert werden. Ablegen und Anziehen, das ist eine Zeitform, die hier verwendet wird, die deutet auf eine einmalige, eine abgeschlossene Handlung hin. Etwas, was passiert ist, eine Feststellung, es ist passiert, ein für alle Mal. Und im Kontrast dazu steht Vers 23. Den lesen wir mal zusammen nochmal. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Hier verwendet Paulus eine Zeitform, die auf einen sich wiederholenden Veränderungsprozess hindeutet. Also auch wenn wir neue Menschen sind und eine neue Identität in Christus haben, brauchen wir kontinuierlich Erneuerung in unserem Inneren. Unser Denken muss sich ändern. Hier geht es um Erneuerung unseres Geistes der Gesinnung. Das meint unser Innerstes, unser Denken, unser Sein. Unser Innerstes wird durch Gott erneuert. Er verändert unser Denken. In 2. Korinther 3, 18, da lernen wir, dass es der Heilige Geist ist, der diese Erneuerung in uns auch bewirkt, der in uns arbeitet, ununterbrochen und uns auch in Erkenntnis wachsen lässt, auch in der Erkenntnis dessen, wer wir sind in Christus. Das heißt, diese Erneuerung führt auch dazu, dass wir uns immer mehr sicher sind, wer wir sind in ihm. Und das brauchen wir. Das kennen wir doch alle, dass wir immer mal wieder doch wieder Zweifel haben, dass wir uns nochmal fragen, wer bin ich eigentlich in Jesus? Bin ich nicht dieser alte Sünder? Nein, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wir brauchen es täglich, erneuert zu werden in unserem Denken. Unser Denken muss sich ausrichten auf Christus. Tiefe Wurzeln schlagen in Gottes Wort, damit wir ganz genau wissen, wer wir in Christus sind. Geworden sind. Es gibt also diese einmalige Erneuerung, einmal das alte Kleid ausgezogen oder das neue angezogen, und es gibt diese kontinuierliche Erneuerung, bei der Gott in uns arbeitet. Der Londoner Geschäftsmann Lindsay Clegg, der erzählte einmal die Geschichte eines Lagerhauses, das er verkaufen wollte. Das Gebäude stand schon seit Monaten leer und musste eigentlich schon längst repariert werden. Irgendwelche Vandalen sind eingebrochen, haben die Türen beschädigt, die Fenster zertrümmert, Müll im Inneren überall verstreut, es sah schrecklich aus. Als dann endlich ein potenzieller Käufer kam und sich die Immobilie ansehen wollte, da zeigte Clegg ihm alles und sagte ihm sofort, ja, aber die Fenster, die lasse ich noch reparieren. Ich schicke auch noch Mitarbeiter, die werden hier aufräumen. Ihm war das sichtlich so ein bisschen unangenehm. Da sagt der Käufer zu ihm, vergessen Sie die Reparaturen. Wenn ich dieses Haus kaufe, reiße ich alles ab. Ich baue etwas ganz Neues. Ich will nicht das Gebäude, sagte er. Ich will das Grundstück. Wenn wir zu Gott gehören, ist das Alte vorbei. Es ist gekreuzigt. Was Jesus will, ist das Grundstück. Er will dich und er will dich völlig neu machen. Es ist eine Schöpfung, eine neue Schöpfung, die wir sind. Das ist nichts, was wir können. Wir können uns nicht neu schöpfen. Das kann nur Gott. Was ist göttlicher als Schöpfung an sich? Und das sind wir, eine neue Schöpfung, neu geworden, völlige Erneuerung. Versuch nicht, dein Leben selbst vielleicht irgendwie aufzuwerten, wenn du noch nicht Gottes Kind bist, um vielleicht dann, wenn du ein bisschen besser bist, zu ihm zu kommen und sagen zu können, ich bin schon ganz gut. Nein, leg dein Leben so, wie es ist und wenn es ein Scherbenhaufen ist, leg es vor seine Füße, gib es ab und er macht dich völlig neu. Er verändert dich völlig, er schenkt dir einen Neuanfang. Dein altes Ich ist schon mit Christus gestorben. Der Sieg ist schon errungen. Die neue Kleidung ist schon fertiggestellt und liegt bereit, um angezogen zu werden. Es wird Zeit, dich umzuziehen. Komm zum Kreuz. Bekenne deine Schuld. Folge Jesus nach und erlebe einen echten Neuanfang. Aber manchmal vergessen wir Christen dass das ja schon ein Teil unseres Lebens ist, unsere Identität ist. Wir fangen an zu zweifeln, wir hinterfragen uns. Aber du musst dich nicht tagtäglich hinterfragen, was deine Identität ist und dir Sorgen machen, wer du eigentlich bist. Nur weil du vielleicht mal wieder eine Sünde begangen hast. Und deutlich will ich hier sagen, hier geht es jetzt auch nicht um einen konkreten Lebenswandel. Aber wenn du mal in Sünde fällst, hinterfrag dich deine Identität. Schau wieder auf Christus, was er am Kreuz für dich getan hat. Und mit dieser Kraft begegne diesen neuen Lebenswandel und kämpfe gegen die Sünde an. Das alles bedeutet nicht, dass wir so tun sollen, als würden wir nie sündigen. Aber um zu leben, wer wir sind, müssen wir erkennen und begreifen, wer wir sind. Wir müssen es verinnerlichen, wer wir sind. Die Kenntnis über die Kleidung, die ich anhabe, verändert doch mein Verhalten, oder? Schaut mal, wenn ich Arbeitskleidung anhabe, um auf einer Baustelle zu arbeiten, dann werde ich schon mal dreckig. Und ich habe da auch keine Sorge vor, dass ich mich vielleicht dreckig mache. Ich habe ja extra Arbeitskleidung angezogen. Und dann streiche ich vielleicht Wände, buddel ein Loch oder hole Schlamm aus dem Keller eines Hauses, wie es viele hier im Ahrtal auch erlebt haben. Da wird man richtig dreckig. Und wer nach dem Ahrtal, nach den Aktionen dort vielleicht sauber zurückkam, da hätte man den schief angeguckt und gesagt, was hast du denn gemacht? Wo warst du denn? Warst du irgendwie wo essen? Nee, mit Arbeitskleidung, da wird man dreckig. Mit Sonntagskleidung ist man dagegen vorsichtiger, oder? Wer von euch hätte jetzt Lust, mit der Kleidung, die ihr anhabt, aus einem Keller Schlamm mit Eimern rauszuholen? Und wenn wir es müssten, wären wir sehr vorsichtig, dass die Kleidung nicht dreckig wird. Die Kleidung, die wir anhaben, verändert mein Leben, es verändert mein Verhalten. Und deshalb ist es wichtig, uns bewusst zu machen, sicher zu sein, wirklich zu wissen und verinnerlicht zu haben, wer ich bin und was ich gerade anhabe für Kleidung. Es ist nämlich das Kleid des Christus. Es ist so wichtig für uns als Christen, unserer Identität sicher zu sein. Und dafür brauchen wir diese tägliche Erneuerung, von der wir vorhin gesprochen haben. Unser Denken muss sich ändern. Wir müssen mehr und mehr in diesen Prozess reinkommen, dass Christus an uns arbeitet. So, wie geht das jetzt konkret? Was muss ich tun, um diese kontinuierliche Veränderung in meinem Leben, in meinem Denken zu haben? Ich glaube, der Epheserbrief gibt uns da einen guten Hinweis. Denn Paulus war es ein großes Anliegen, dass die Epheser sich ihrer Identität sicher sind. Er hat die ersten drei Kapitel vor allem damit sich eigentlich befasst, ihnen ihre Identität, wer sie sind als Christen, wer sie sind als Gemeinde, aufzuzeigen, damit sie da Sicherheit haben. Und wir finden im Epheserbrief Gebete von Paulus für die Epheser. Er betet explizit für sie, in Kapitel 1 und 3 insbesondere, dass sie diese Identität erkennen, dass sie verstehen, wer sie sind in Christus. Und ich glaube, das können wir genauso wie Paulus es für die Epheser tat, für uns tun, für uns beten, dass Gott uns erneuert, dass der Heilige Geist immer weiter in uns arbeitet. Wir können aber auch für andere beten und können für sie einstehen im Gebet und beten, dass sie diese Erneuerung erleben. Und genau deshalb wollen wir das auch nach der Predigt, auch während den Liedern gerne anbieten. Wer sagt, ich brauche wieder so eine Erneuerung meines Denkens. Ich merke, wie ich immer wieder zweifle an dem, wer ich bin. Oder vielleicht sagst du auch, da ist was in meinem Leben, das ist so wie dreckig wieder, das ist eigentlich mein altes Leben. Ich will das ablegen, ich will einen Neuanfang erleben. Welche Situation ihr da auch seid, ich will euch einladen, danach der Predigt, während den Liedern hier nach vorne zum Kreuz zu kommen und um einen Neuanfang zu beten, gemeinsam mit einem Gebetspartner. Aber es ist auch klar, dass das, was wir täglich sehen, das wir täglich hören und lesen, das beeinflusst auch unser Denken, oder? Wenn wir jede freie Minute mit Nachrichten aus aller Welt füllen, beeinflusst es mein Denken. Wenn wir jeden Abend irgendwelche sinnlosen Serien schauen, die gar nicht um meine Werte vertreten, beeinflusst es mein Denken. Ich kann auch ganz vieles nennen. Aber schaut mal, wenn ich jeden Tag mir die Zeit nehme, um Gottes Wort zu lesen, verändert es auch mein Denken. Ich fange an, meine Wurzeln tief hineinzuschlagen in Gottes Wort, verankert zu sein in seinem Wort. Und das verändert mein Denken. Also, so einfach es vielleicht klingen mag, aber Gebet und das tägliche Lesen in seinem Wort, das regelmäßige sich mit Gott auseinandersetzen, im Gespräch mit ihm sein, sind der Schlüssel für diese Veränderungsprozesse in unserem Denken, in unserem Inneren. Und dazu möchte ich euch gerne ermutigen. Und diese kontinuierliche Erneuerung verändert mich. Sie verändert mein Leben ganz konkret, meine Lebensweise. Und wie dieses Leben aussieht, das wir als neue Menschen leben sollen, beschreibt Paulus dann in den nächsten Versen. Schauen wir mal rein. Die Verse 25 bis 32. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebe dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Fünf Anweisungen gibt Paulus uns hier für unser Leben mit. Fünf Anweisungen, die unser neues Ich eigentlich ausmachen sollten. Die fünf Anweisungen folgen eigentlich immer einer ähnlichen Struktur. Es gibt ja die negative Anweisung, leb so nicht mehr, mach das nicht mehr. Dann gibt es die positive Anweisung, mach stattdessen Folgendes. Und dann als drittes gibt er uns noch eine Begründung mit, warum wir das denn so machen sollen. Schauen wir uns die fünfmal im Detail an. Als erstes, Wahrheit statt Lüge. Wir sollen nicht lügen und stattdessen lieber Wahrheit reden. Weil wir als Christen eine Einheit sind, ist es unglaublich wichtig, dass Wahrheit unser Miteinander prägt. Wahrheit stärkt, Wahrheit baut auf, Wahrheit ermutigt, wenn wir sie aussprechen. Lüge hingegen hat eine zerstörerische Wirkung, wenn sie hier Teil unseres Miteinanders ist. Wir sollen einander nicht belügen, nicht bewusst übertreiben, wenn wir etwas erzählen, keine falschen Versprechungen machen, keine Halbwahrheiten verbreiten, damit ich dann vielleicht irgendwie besser dastehe. Für ein gut funktionierendes Miteinander ist es wichtig, dass Wahrheit uns prägt. Das Zweite, gerechter statt sündiger Zorn. Das Zweite ist hier irgendwie ein bisschen spannend, weil hier steht nicht, zürnet nicht. Hier steht, wenn ihr zornig seid, dann sündigt dabei nicht. Zorn ist nämlich grundsätzlich nicht unbedingt etwas Böses. Auch Gott zürnt, wenn Unrecht gegen ihn oder Menschen verübt wird. Aber Gott ist immer in Kontrolle über seinen Zorn. Aus seinem Zorn wird niemals Sünde und sein Zorn ist niemals sündiger Zorn. Menschen hingegen lassen sich sehr schnell von ihren Emotionen zur Sünde verleiten. Ihr Ärger ist unkontrolliert und Sünde kommt dann zur Folge. Und natürlich kann man auch zornig sein über falsche Dinge. So kann man Zorn rauslassen, vielleicht weil etwas nicht so passiert, wie ich es will. Und dann zornig zu sein, vielleicht sogar mit Gewalt es auch noch auszuleben. Natürlich ist das völlig falscher Zorn, der sündiger Zorn ist. Aber man kann zornig sein über Dinge, die vielleicht Unrecht sind, wo Unrecht geschieht, aber man darf seinen Ärger niemals mit sündigen Falten rauslassen. Also die Anweisung ist, statt sündigem Zorn sollten wir schnellstmöglich immer Versöhnung suchen. Immer den anderen sofort begegnen, mit ihm reden, versuchen Versöhnung zu suchen und die Sache zu klären, wenn uns etwas vielleicht auch ärgern mag. Damit der Teufel keine Chance hat, uns zu versuchen. Das Dritte ist geben statt stehlen. Wir sollen nicht von anderen Dinge wegnehmen, sondern sollen lieber von uns Dinge an andere weitergeben. Als Christen sollen wir einer ehrlichen Arbeit nachgehen, um unser Brot zu verdienen und ja, auch um andere damit zu versorgen, um für andere da zu sein. Das gilt natürlich für unseren ganzen Alltag. Das gilt vielleicht für die Steuererklärung, das Schraubenlager auf der Arbeit oder den Apfel im Supermarkt, was es auch sei. Wir sollen nicht davon geprägt sein, dass wir Dinge mitgehen lassen, sondern stattdessen, dass wir von dem, was wir haben, weitergeben, weggeben an Leute, die in Not sind, die bedürftig sind und sie unterstützen. Das nächste ist, wir sollen erbauende statt schadende Worte sprechen. Die Worte, die wir reden, sollen also nicht nur wahr sein, sondern sie sollen den anderen erbauen, aufbauen, ermutigen, für ihn da sein. Ja, wie schnell kann man etwas sagen zu jemandem, was ihn irgendwie runterzieht, was ihn entmutigt, was ihn zweifeln lässt? Das kann manchmal sogar sein, weil man sich selbst irgendwie toll darstellt und man den anderen dadurch irgendwie entmutigt, weil er sich denkt, oh, wäre ich doch auch so. Wie schnell sagen wir Dinge, wo wir dem anderen nicht damit dienen? Und was uns der Text hier sagen möchte, ist, mit dem, was wir sprechen, unsere Worte sollen für den anderen sein. Sie sollen ihn aufbauen, ihn ermutigen. Wir sollen sehen, wo etwas für ihn notwendig ist, heißt es hier im Text. Wo er vielleicht eine Lücke hat, wo er eine Ermutigung braucht, eine Erbauung braucht. Lasst uns diesen Blick haben in der Gemeinde, füreinander, im Gespräch. Nicht darüber nachzudenken, was kann ich jetzt sagen, um wieder toll dazustehen, sondern was braucht der andere, was ihn jetzt wirklich erbauen würde. Und damit bauen wir ganz praktisch die Gemeinde Gottes auf. Das letzte ist Freundlichkeit statt Bosheit. Unsere Art, mit anderen umzugehen, soll von Freundlichkeit bestimmt sein. Wir sollen kein Groll, keine Wut aufeinander haben, uns nicht gegenseitig beschimpfen oder beleidigen. Stattdessen sollten wir lieber Freundlichkeit und Mitgefühl füreinander haben, für den anderen da sein, schnell zur Vergebung zu sein, gnädig zueinander sein. Wenn man diese Punkte so durchliest, wird doch der Kontrast zu den Versen 17 bis 19 und dem alten Ich sehr, sehr deutlich und dieser alten Lebensweise. Der alte Mensch, der schaut nur auf sich. Was kann ich bekommen? Wo kann ich für mich Glück finden? Ich, ich, ich. Diese Beschreibung des neuen Lebens, das wir leben sollen, ist eine Beschreibung von Nächstenliebe im Kontrast zur Eigenliebe. Hier geht es darum, dass wir schauen, was kann ich tun, was kann ich sagen, was kann ich machen, um für die anderen zum Segen zu sein. Das ist das, wovon unser Miteinander hier in der Gemeinde als Christen vor allem, natürlich auch außerhalb der Gemeinde, aber das meint hier insbesondere uns als Gemeinde, was kann ich tun, um einander zu dienen, um für den anderen da zu sein? Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, war das nicht das höchste Gebot? Lasst uns das leben. Aber vielleicht hast du diese Liste jetzt mitverfolgt, mitgelesen und sagst, boah, Daniel, ich war noch an dem Punkt, wo ich mein altes Leben hinter mir lasse. Das geht mir zu schnell. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wie soll ich das hinbekommen? Meine Kraft ist so begrenzt. Ich bin so am Ende. Wie soll ich jetzt auch noch das schaffen? Jetzt auch noch für die anderen da sein? Ist ja schon schwer genug, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Ich habe eine kleine Anekdote für euch, die ihr vielleicht auch schon kennt. Ein Bauer fand einmal ein Adlerei und legte es einer seiner Hennen im Hühnerhof ins Nest. Der Adler wurde zusammen mit den Küken ausgebrütet und wuchs mit ihnen auf. Da er sich für einen Huhn hielt, gackerte er, schlug mit seinen Flügeln, flatterte maximal einen Meter hoch. Wie ein anständiges Huhn scharrte er in der Erde, suchte Würmer und Insekten. Und so verging Jahr um Jahr und der Adler wurde alt. Aber dann eines Tages, da sah er einen prächtigen Vogel hoch oben im Himmel, wie er seine Kreise zog. Er schaute bewundernd hoch. Eins der Hühner, das neben ihm stand, fragte er, wer ist das? Und das Huhn sagte, das ist der Adler, der König der Vögel. Oh, wäre es nicht herrlich, ein Adler zu sein, da oben zu fliegen? Da sagt das Huhn, vergiss es, wir sind Hühner. Also vergaß der Adler es wieder. Er lebte genauso weiter und starb in dem Glauben, ein Huhn gewesen zu sein. Ich glaube, wir Christen halten uns manchmal für Hühner. Wir machen uns selbst runter. Ich bin ja so ein Sünder. Ich bin ja so schwach. Und dann seufzen wir über die Schwere des christlichen Lebens, wenn wir sowas hören. Wisst ihr, die Gefahr ist, dass wir Demut mit Lüge verwechseln. Du bist nicht mehr dieser alte Mensch. Du bist nicht mehr dieser alte Sünder, der am Kreuz gekreuzigt wurde und gestorben ist. Das bist du nicht mehr. Du bist ein neuer Mensch, dessen Natur es entspricht, so zu leben, wie wir es eben gelesen haben. Für den anderen da zu sein, das ist das, was deiner Identität entspricht. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal daran erinnern, wer wir eigentlich sind, um dieses Leben leben zu können, für das wir berufen wurden. Schaut mal in Kapitel 2 des Epheserbriefes, sagte Paulus auch schon zu den Zuhörern, die guten Werke, die ihr tun sollt, die hat Gott schon vorbereitet. Er hat schon alles getan, er hat es schon vorbereitet, dass ihr diese guten Werke überhaupt tun könnt. Wir sind neue Menschen, das ist, wer wir sind. Ja, darin sind wir völlig abhängig von ihm, das ist klar. Aber wer wir sind, verändert, wie wir leben. Du bist kein Huhn, du bist ein Adler. Schaut mal Jesaja 40, Vers 31. Doch die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Wenn du die Liste dieser Verhaltensweisen gelesen hast oder überhaupt auf das christliche Leben schaust und irgendwie seufzen musst und sagen musst, es ist so schwer, will ich dich ermutigen, schau zum Kreuz. wo Christus deine Identität geändert hat, wo du einen Neuanfang erlebt hast, wo du verändert wurdest. Und vertraue auf seine Kraft, hoffe auf den Herrn, er wird es in dir vollbringen. Vertraue auf ihn und du wirst die Kraft haben, um dieses Leben zu leben. Ja, wir sind noch in dieser Welt und ja, wir sind immer noch in diesem Kampf. Wir werden in Kapitel 6 noch sehen, welche Waffenrüstung wir anziehen müssen für die Gefahren, die wir in diesem Leben so alles erleben. Aber lasst uns daran wieder Sicherheit gewinnen, dass wir neue Menschen sind, dass wir Christen sind, die neu gemacht wurden und geschaffen wurden in Christus. Erinnere dich wieder an deine Identität und mach einen Neuanfang mit Jesus, wenn du Christus noch nicht kennst, wenn du das, was wir hier jetzt auch besprochen haben, so auch noch nicht kennst und dich sagst, das will ich auch haben. Diese Erneuerung, die brauche ich. Ich will dich ermutigen, heute einen Neuanfang zu machen, wenn das für dich dran ist. Wenn du Gott noch nicht kennst, mach einen Neuanfang. Wenn du dich im Dreck deines alten Lebens irgendwie wieder suhlst, obwohl du ein Kind Gottes bist, dann mach einen Neuanfang. Wenn du Zweifel an deiner Identität hast, wer du bist, dann mach einen Neuanfang. Erneuere dein Denken. Wenn dir das Leben als Christ so schwer fällt, dann mach einen Neuanfang in deinem Denken und erkenne seine Kraft in dir. Wir wollen jetzt gemeinsam 3 Lieder singen. Die Gruppe kann schon nach vorne kommen und wir wollen gemeinsam loben und Gott anbeten. Vielleicht bist du nämlich auch hier und sagst, irgendwie betrifft mich das jetzt nicht so ganz direkt. Ich bin schon ein neuer Mensch in Christus. Ich habe jetzt auch nicht so die Sünde, die mir direkt einfällt, in der ich mich noch suhle. Dann kannst du mindestens Gott deinen Dank geben, ihn loben für das, was er in deinem Leben getan hat. Aber wenn du sagst, ich brauche diesen Neuanfang, ich will diese Erneuerung erleben, dann will ich dich ermutigen. Komm hier vorne zum Kreuz während der Lieder. Nimm die Möglichkeit wahr, mit jemandem zu beten, mit jemandem zu reden, ins Gespräch zu kommen und mach heute einen Neuanfang. Amen.